Sehr geehrte Frau Klafki, sehr geehrte Familienangehörige, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Koch-Briewe hat weit in die Zukunft geschaut. Ich schaue jetzt zunächst einmal weit in die Vergangenheit und beschäftige mich, danke, mit dem Konzept der kategorialen Bildung, aber nicht aus reinem antiquarischen Interesse, sondern ich möchte versuchen, abschließend zu zeigen, welche systematische Bedeutung sie damals hatte und nach meiner Ansicht auch noch heute hat und haben könnte. Dieses bildungstheoretische Konzept hat Wolfgang Klafkis Arbeit über die gesamte Schaffensperiode seines Lebens hinweg geprägt. Erstmals ist die kategoriale Bildung, Also das sind die vier Teile. Diese kategoriale Bildung ist erstmals 1959 in der Zeitschrift für Pädagogik erschienen. Freilich ist nicht zu verkennen, dass dieses bildungstheoretische Verständnis in Klafkis neuerer Konzeption von Allgemeinbildung nicht mehr unmittelbar im Vordergrund steht, denn darin sind nur wenige, wenn auch explizite Verweise auf kategoriale Bildung zu finden. Diese neuere Konzeption von Allgemeinbildung, im Laufe der 70er Jahre entwickelt und der Öffentlichkeit dann in den 80er Jahren in systematisch gefasster Form vorgestellt, scheint im Vergleich zu älteren allerdings die erfolgreichere Variante gewesen zu sein. Gründe dafür sind nicht leicht zu eruieren und noch schwieriger zu belegen. Möglicherweise war man in den 80er Jahren wieder bereit, sich auf bildungstheoretische Diskurse einzulassen, die im europäischen Aufklärungsgedanken wurzelten. In der Folge der heftigen bildungspolitischen Turbulenzen wurden solche Ansätze seit den späten 60er Jahren eher ignoriert, weil sie nicht, beziehungsweise nicht ausdrücklich, auf marxistisch-leninistisches Vokabular zurückgreifen. Einen weiteren Grund könnte man im Konzept der kategorialen Bildung selbst vermuten. Sie war ein Ergebnis historisch-systematischen Denkens, das Leser, die vorschnell die Praxisrelevanz einer Theorie eingelöst sehen wollten, nur schwerlich erreichen konnte. Darüber hinaus mag auch die Formel, mit der Klafki kategoriale Bildung definierte, auf den ersten Blick zu sperrig geklungen haben. Das kann man zumindest einem veröffentlichten Disput entnehmen, der zwischen Peter Martin Röder und Wolfgang Klafki damals stattfand und in dem Röder den hohen Abstraktionsgrad der Formel monierte. Die daran enthaltenen, so wörtlich metaphorischen Umschreibungen würden den Eindruck erwecken, dass sich das hier mit Bildung gemeinte eigentlich der Bestimmung entzieht. Selbst der unkomplizierte Begriff Lernen scheint sich in Poesie aufzulösen, soweit Röder damals. Klafki dagegen bedauerte, dass Röders Kritik keine wirkliche Auseinandersetzung ermögliche, weil die elementare Voraussetzung eines produktiven Gespräches, dass man nämlich zunächst einmal zur Kenntnis nimmt, was im zu diskutierenden Text steht, nicht gegeben ist. Aufgrund meiner eigenen biografischen Perspektive weckt die Kritik Röders in mir ein ambivalentes Bild. Als Lehramtsstudent habe ich mein allererstes Referat in Pädagogik über kategoriale Bildung halten müssen oder dürfen. Und mir ist noch in recht guter Erinnerung, dass ich in der Vorbereitung intensiv mit einem Kommilitonen um das Verständnis dieses Textes gerungen habe. Vermutlich reichte es damals noch nicht zu einem tiefen Verständnis dieses Konzeptes und ich freue mich, diese biografische Erfahrung mit dem Enkel von Wolfgang Klafki selbst teilen zu dürfen. Im Laufe meines Referendariats wurde mir im Nachhinein klarer, worauf Klafkis Konzept zielte, denn es war üblich, Teile der Planung von Unterricht mit der sogenannten didaktischen Analyse zu legitimieren, einer Transformation der kategorialen Bildung in reflektierte, praktische Unterrichtsplanung. Als ich dann nach rund 10-jähriger Tätigkeit als Lehrer zur Universität wechselte und mich dort über das Verhältnis von allgemeiner Didaktik und Fachdidaktik habilitierte, wurde die Lektüre der kategorialen Bildung zu einem Standardtext in meinen Didaktikseminaren, weil ich den Eindruck hatte, dass die kategoriale Bildung ein Konzept schulischer Allgemeinbildung darstellt, das gerade für Lehramtsstudierende geeignet ist, eine kohärente Vorstellung vom Sinn ihres späteren beruflichen Gesamtauftrages zu gewinnen. Diesen Gedanken, kategoriale Bildung als schulische Bildung, möchte ich daher im nächsten Teil meines Vortrages erläutern. Zur Entwicklung seines kategorialen Bildungsverständnisses hatte Klafki ein überaus luzides Verfahren gewählt. Im Rückblick auf rund 150 Jahre pädagogischen Denkens glaubte er, die Vielzahl vorliegender Ansätze in zwei Gruppen einordnen zu können, die er als materiale und formale Bildungstheorien bezeichnete. Er charakterisierte jede dieser beiden Gruppen durch zwei prototypische Vertreter, arbeitete die problematischen Implikationen dieser Ansätze heraus, identifizierte deren aufhebenswerten Momente und gründete auf ihnen schließlich sein Verständnis von kategorialer Bildung. Diese Form der Argumentation war assoziiert mit der dialektischen Methode, denn Klafki verstand sein neues Bildungskonzept als eine Synthese der materialen und formalen Ansätze auf einer höheren Ebene. Kategoriale Bildung war demnach nicht sowohl das eine als auch das andere, sondern eine Verschmelzung der identifizierten aufhebenswerten Momente zu einem neuen paradigmatischen Verständnis von Bildung. Um Klafkis Argumentation inhaltlich nachzuzeichnen, versuche ich sie im Folgenden auf wenige Kerngedanken zu reduzieren. Zunächst einmal, materiale und formale Bildungstheorien unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass die materialen Theorien auf die Objekte, die Inhalte von Bildung fokussieren, während die Formalen die Seite des Subjekts im Blick haben. Als prototypische Vertreter der materialen Bildungstheorien nannte Klafki den bildungstheoretischen Objektivismus und die Bildungstheorie des Klassischen, als Vertreter der formalen Bildungstheorien die Theorie der funktionalen Bildung und die Theorie der methodischen Bildung. Im Sinne des bildungstheoretischen Objektivismus bedeutet Bildung die Auseinandersetzung mit den objektiven Inhalten der Kultur, wie etwa sittliche Werte, ästhetische Gebilde, wissenschaftliche Erkenntnisse. Eine besondere Ausprägung dieses Bildungsverständnisses zeige sich in der Form des Scientismus, wodurch die Auswahl von Bildungsinhalten einseitig durch eine strikte Wissenschaftsorientierung legitimiert werde. Die Kritik am bildungstheoretischen Objektivismus kondensierte Klafki im Wesentlichen auf drei Aspekte. Erstens, die Inhalte von Bildung erhielten den Anschein fragloser Gültigkeit und Werthaftigkeit, weil sie nicht als geschichtlich gewachsene Inhalte begriffen würden. Zweitens, im Sinne des Scientismus würden Bildungs- und Wissensinhalte gleichgesetzt mit der unreflektierten Voraussetzung, dass, so wörtlich, die wissenschaftliche Fragestellung die einzig sinn- und wertvolle Fragestellung für den sich bildenden Menschen sei. Das Leben des gebildeten Laien, ein Ausdruck, mit dem Klafki seine Vision von schulischer Allgemeinbildung etikettierte, werde durch die Sinnhaftigkeit wissenschaftlicher Rationalität aber nur partiell abgedeckt. Und drittens, der bildungstheoretische Objektivismus besitze kein pädagogisches Auswahlkriterium und stehe deshalb der unüberschaubaren Fülle von Kulturgütern hilflos gegenüber. In Abgrenzung zu dieser Kritik stellte Klafki als aufhebenswertes Moment die strenge Sachlichkeit als Maßstab heraus, an dem sich konkrete Bildungsprozesse zu orientieren hätten. Im Gegensatz zum bildungstheoretischen Objektivismus sei die Bildungstheorie des Klassischen durch ein ausdrücklich pädagogisch gemeintes Auswahlkriterium geleitet gewesen. Als klassisch könne nur das gelten, was bestimmte menschliche Qualitäten überzeugend, aufrüttelnd und zur Nachfolge auffordernd transparent werden lässt. Solche Qualitäten könne sich der junge Mensch über typische Beispiele erschließen. Klafkis Kritik an dieser bildungstheoretischen Auffassung richtete sich darauf, dass es zum einen keine einmütige Anerkennung darüber gebe, was als klassisch angesehen werden könne, und dass sie zum anderen verkenne, dass sich immer wieder Gegenwartsaufgaben stellen, für die keine klassischen Lösungen existierten. Anzuerkennen sei demgegenüber aber die Bildungsrelevanz prägnanter Beispiele, wie sie damals insbesondere in der Auffassung vom exemplarischen Lehren und Lernen diskutiert wurde. Im Fokus funktionaler Bildungstheorien stehen nicht die Inhalte von Bildung, sondern die Formung, Entwicklung, Reifung von körperlichen, seelischen und geistigen Kräften. Inhalte seien lediglich Mittel zur Entfaltung des im Menschen schlummernden Potenzials an Kräften. Entwickelt würden diese Kräfte, also etwa logisches Denkvermögen, Kreativität, ästhetische Fantasie, durch vielfache Aktivierung, sodass sie mittel- und langfristig gesehen ein hohes Potenzial für die Erschließung mehr oder weniger beliebiger Inhalte darstellen. Das Kernproblem dieser bildungstheoretischen Auffassung sah Klafki in der Verkehrung von Voraussetzung und Folge. Nicht Kräfte seien die Voraussetzung zur Erschließung beliebiger Inhalte, sondern tief verstandene Inhalte implizieren das Potenzial, sich weitere strukturisomorphe Inhalte erschließen zu können. Und in diesem Transferpotenzial sagt Klafki dann auch das aufhebenswerte Moment funktionaler Bildungstheorien. Theorien methodischer Bildung charakterisieren Bildung als Gewinnung und Beherrschung der Denkweisen, Gefühlskategorien, Wertmaßstäbe, kurz der Methoden, mithilfe derer sich der junge Mensch die Fülle der Inhalte zu eigen machen kann, wenn die späteren Lebenssituationen es erfordern. Beispiele für solche Methoden sind etwa mathematische Lösungsmethoden, literaturwissenschaftliche Interpretationsmethoden oder Techniken des Recherchierens im Internet. Einmal angeeignet, ermöglichten sie die selbsttätige Erschließung weiterer Inhalte. Diese Auffassung von Bildung gründe, so Klafki, auf der Annahme, dass Methoden vor den Inhalten existieren würden. Bei näherer Bestimmung zeige sich aber, dass Methoden lediglich Resultat inhaltlich bestimmter Denkprozesse seien. Das aufhebenswerte Moment dieser Perspektive, sagt Klafki, in der Selbsttätigkeit. Soweit zur Rezeption dieser älteren Ansätze. Auf der Basis dieser skizzierten Kritik Klafkis an überkommenen Bildungstheorien hat er die herausgearbeiteten vier aufhebenswerten Momente, ich zeige sie hier noch einmal, in sein neues Konzept von kategorialer Bildung überführt und an einem Beispiel aus der Physikdidaktik in Anlehnung an Martin Wagenschein konkretisiert, das Sie in Ihrem Handout auch in der Abbildung finden. Es heißt bei Wagenschein sinngemäß, man stelle sich vor, von einem weit über die Lufthülle ragenden Berg werde ein Stein geworfen. Je stärker die Wurfbewegung ist, desto weiter ist der Auftreffpunkt entfernt. Schließlich ist der besondere Fall denkbar, bei dem die Anfangsgeschwindigkeit des Steines so groß ist, dass er nicht mehr trifft und seine Bahn in ihrer Krümmung der Erdkrümmung entspricht. Der Stein kreist ähnlich wie der Mond um die Erde. An diesem besonderen Fall wird die Wechselwirkung zwischen der Fliehkraft des geworfenen Steines und der Gravitationskraft der Erde deutlich. Bildung kommt für Klafki in diesem Beispiel in zweifacher Hinsicht in den Blick. Schülerinnen und Schüler können im Ausgang von diesem prägnanten Beispiel eine Grundeinsicht der Mechanik in ihrer strengen Sachlichkeit erwerben, nämlich den Zusammenhang zwischen der Fliehkraft und bewegter Masse und der Gravitationskraft. Und mit dieser elementaren Einsicht haben sie sich eine Kategorie erschlossen oder, wie er sagt, ein theoretisches Deutungsmuster, das nicht nur die Mondbewegung, sondern planetarische Bewegung überhaupt verständlich macht, darüber hinaus aber in allen ballistischen Erscheinungen eine Rolle spielt. Und für unsere Schüler und Schülerinnen heute wären das etwa die geostationären Satelliten, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Die gewonnene Kategorie impliziert also ein entsprechendes Transferpotenzial, aufgrund dessen man sich selbsttätig weitere Phänomene erschließen kann. Losgelöst von diesem Unterrichtsbeispiel formulierte Klafki dann den Kern kategorialer Bildung. Sie sehen hier das Zitat, das Sichtbarwerden von allgemeinen Inhalten, von kategorialen Prinzipien im paradigmatischen Stoff, also auf der einen Seite der Wirklichkeit, ist nichts anderes als das Gewinnen von Kategorien auf der Seite des Subjekts. In diesem Sinne ist Bildung weder nur inhaltliche noch nur formale, sondern immer durch ihren dialektischen Charakter bestimmt. Sie ist kategoriale Bildung in dem Doppelsinn, dass sich dem Menschen eine Wirklichkeit kategorial erschlossen hat und dass eben damit er selbst, dank der selbstvollzogenen kategorialen Einsichten, Erfahrungen, Erlebnisse für diese Wirklichkeit erschlossen worden ist. Diese Formel der kategorialen Bildung als doppelseitige Erschließung von und Erschlossensein für Wirklichkeit war der Ausgangspunkt des Disputes zwischen Röder und Klafki gewesen. Vielleicht hätte auch ich als Student geringere Verständnisprobleme gehabt, wenn mir damals schon jene Formulierung bekannt gewesen wäre, mit der Klafki in seinem neuen Allgemeinbildungskonzept sein Verständnis von kategorialer Bildung in Erinnerung brachte. Dort heißt es in einer etwas moderneren Variante, aber semantisch absolut äquivalent, bildendes Lernen, das die Selbstständigkeit des Lernens fördert, also zu weiterwirkenden Erkenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen führt, wird nicht durch reproduktive Übernahme möglichst vieler Einzelkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten gewonnen, sondern dadurch, dass sich der Lernende an einer begrenzten Zahl von ausgewählten Beispielen aktiv allgemeine, genauer, mehr oder minder weitreichend verallgemeinerbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen erarbeitet. Mit anderen Worten, Wesentliches, Strukturelles, Prinzipielles, Typisches, Gesetzmäßigkeiten, übergreifende Zusammenhänge. Mithilfe solcher allgemeiner Einsichten, Fähigkeiten, Einstellungen können jeweils mehr oder minder große Gruppen strukturgleicher oder ähnlich strukturierter Einzelfänomene und Probleme zugänglich werden. Ich komme nun zum dritten Punkt. Mit diesem zuvor skizzierten Verständnis von kategorialer Bildung sind eine Reihe von Implikationen verbunden, von denen ich hier nur zwei herausheben kann und möchte. Es impliziert erstens schlichte Konsequenzen für die praktische Gestaltung von Unterricht und zweitens theoretische Prinzipien zur Konstruktion und Kritik von Lehrplänen. Die unterrichtspraktischen Konsequenzen sind schnell umrissen. Das von Wagenschein beschriebene Gedankenexperiment zur Erklärung der Mondbewegung steht für ein methodisches Grundmuster von Lehr-Lernaktivitäten bestehend aus drei Schritten. Als Ausgangspunkt dient ein konkretes Beispiel, aus dem die ihm inhärente Kategorie zu erarbeiten ist, also etwa an einem Bild Monets typische Züge impressionistischer Malerei, am Beispiel der Luftpumpe das systemische Zusammenspiel von Über- und Unterdruck oder am Roman Homo Faber die Fragwürdigkeit ausschließlich technischer Rationalität im Hinblick auf entscheidende Sinnfragen menschlichen Lebens. Und da die gewonnenen Kategorien über konkrete Kontexte erarbeitet wurden, bedürfen sie schließlich der Dekontextualisierung durch Transfer, um auf diese Weise weitere Phänomene erschließen zu können. Von diesem Dreischritt exemplarischen Lehrens und Lernens ausgehend erschließt sich die lehrplantheoretische Relevanz der kategorialen Didaktik, die in Klafkis Begriffen des Elementaren und Fundamentalen ihren Ausdruck findet und auf der zweiten Abbildung, die Sie in Händen halten, durch zwei aufeinander bezogene Ebenen veranschaulicht wird. Die oben dargestellte Ebene des Elementaren beschreibt den zuvor erläuterten Dreischritt exemplarischen Lehrens und Lernens. Der Begriff des Elementaren ist dabei ein Äquivalent zum Begriff der Kategorie in der Mitte, wobei beide Begriffe abstrakte Platzhalter sind, die, wie wir eben schon gehört haben, je nach Unterrichtsfach in Form von Gesetzen, Typen, Strukturen und so weiter in Erscheinung treten. Schulische Bildungsprozesse bestehen danach im Wesentlichen aus der täglichen Kleinarbeit, sich derartige Elementaria zu eigen zu machen. Die Ebene des Fundamentalen, die Sie darunter sehen, verdichtet die elementaren Einsichten, Erfahrungen, Erlebnisse auf wenige abstraktere Prinzipien, die den Sinn eines Unterrichtsfaches beschreiben. Fundamentalia sind also das, was man heute als Leitziele eines Unterrichtsfaches bezeichnet. Sie beschreiben den Beitrag eines bestimmten Unterrichtsfaches im Hinblick auf den fächerübergreifenden Auftrag schulischer Bildung. Solche Leitziele sind in Lehrplänen einzelner Fächer vorangestellt, in denen es zum Beispiel heißt, der Philosophieunterricht finde seine grundlegende Orientierung im diskursiven und argumentativen Umgang mit dem Zweifel am Selbstverständlichen. Der Geschichtsunterricht verfolge die historisch-politische Aufklärung als leitende Perspektive. Oder der Bildungsauftrag des Erdkundeunterrichts fokussiere auf raumbezogene Handlungskompetenz. Diese Abbildung hier stellt am Beispiel des Faches Erdkunde die gerade erläuterte unterrichtspraktische und lehrplantheoretische Relevanz kategorialer Bildung auf einen Blick dar. Rechts sind zunächst mögliche Ausgangsbeispiele angeführt, die man wählen könnte, um die in der Mitte der Grafik formulierten geografisch relevanten Elementaria, also die Kategorien, zu erarbeiten. Alle genannten Ausgangsbeispiele zeigen Strukturisomorphie mit den angestrebten elementaren Erkenntnissen, weshalb sie über die Verwendung des Ausgangsbeispiels hinaus auch bestens für die Dekontextualisierung des Gelernten, also für den Transfer als dritten unterrichtspraktischen Schritt geeignet sind. Links ist in der Abbildung unter der Überschrift Intention eine mögliche Formulierung angeführt, die im Sinne des Fundamentalen für ein mögliches Leitziel des Faches Erdkunde steht. Betrachtet man die Abbildung als Resultat der Arbeit einer Lehrplankommission, Klafki ist ja in Nordrhein-Westfalen in vielen Lehrplankommissionen vertreten gewesen, dann stellt sie eigentlich konkret genau das dar, was Klafki als zentrale Aufgabe der Didaktik damals beschrieb, die seinem kategorialen Bildungsverständnis folgt. Didaktik ist die Theorie der Bildungsaufgaben und Bildungsinhalte bzw. der Bildungskategorien. Sie fragt nach ihrem Bildungssinn und den Kriterien für ihre Auswahl nach ihrer Struktur und damit auch ihrer Schichtung und schließlich nach ihrer Ordnung. Ja, die kategoriale Didaktik auf knappem Raum zu würdigen, ist ein riskantes Unterfangen. Ich versuche es trotzdem, denn eine bloße Darstellung des Ansatzes würde dem Werk Wolfgang Klafkis gerecht, aber nicht dessen Wirkung. Also welche Bedeutung könnte man dieser Theorie für die damalige wie auch für die heutige Diskussion in der Didaktik zusprechen? Zunächst einmal, das Konzept der kategorialen Bildung steht für eine Gegenbewegung, die sich als Korrektiv zum jahrzehntelangen Einfluss der Reformpädagogik auf die Lehrerbildung verstand. Kennzeichnend für diesen Einfluss waren die Überbetonung der methodischen Gestaltung von Unterricht und zugleich die Vernachlässigung der Legitimation bildungswürdiger Inhalte. Ich glaube, man darf mit Fug und Recht sagen, lehrplantheoretische Überlegungen waren ein blinder Fleck in der reformpädagogischen Bewegung. Diese von Klafki forcierte Gegenbewegung zeitigte ihre Wirkung, denn seine allgemeindidaktischen Aussagen wurden schnell in fachdidaktische Fragestellungen umgesetzt. So verschob sich zum Beispiel das primäre Interesse der Deutschdidaktik von den Methoden des Deutschunterrichts auf dessen Inhalte. Diese neue Orientierung der Deutschdidaktik ist ein typisches Beispiel für die damaligen Versuche in anderen Fachdidaktiken, ihren Gegenstandsbereich neu zu formulieren. Unter Referenz auf das bildungstheoretische Vokabular Klafkis, es war eine wichtige argumentative Stütze für den damals beginnenden Aufbruch der Fachdidaktiken in ihre Eigenständigkeit. Klafki folgte in der Konzeption der kategorialen Bildung den von seinem akademischen Lehrer Erich Weniger in der Didaktik etablierten Grundgedanken der Geschichtlichkeit von Lehrplänen. Beide haben diesen Gedanken nicht erfunden, aber seine Verquickung mit vielen anderen lehrplantheoretischen Aspekten systematisch aufgezeigt. Zu diesen Aspekten sind zum Beispiel zu zählen das Spannungsverhältnis von gesellschaftlichem und pädagogischem Anspruch, die bildungstheoretische Begründung von Lehrplänen, die Legitimation eines Faches im Fächerkanon mit dem Prinzip vielseitiger Bildung, das Verhältnis von Fach und Fachwissenschaften, die langfristige Sicherung der Kontinuität und des Zusammenhangs schulischer Bildungsprozesse oder die sachliche Strukturierung und zeitliche Abfolge der Unterrichtsinhalte. Es ist hier nicht der Raum, die Qualität heutiger kompetenzorientierter Lehrpläne einzuschätzen, aber allein mit Blick auf die zuletzt genannten Aspekte, also etwa Kontinuität, sachliche Strukturierung, zeitliche Abfolge, erscheinen mir heutige Lehrplankonstruktionen eher suboptimal zu sein, wenn es zum Beispiel im Kernlehrplan Deutsch heißt, Schülerinnen und Schüler sollten in den Klassen 5 und 6 einfache Texte verstehen können, in den beiden darauffolgenden Jahrgängen dann komplexere und in den Klassen 9 und 10 noch komplexere Texte. Die Betonung bildungswürdiger Inhalte und die Klärung ihrer Struktur war für Klafki keine reine Angelegenheit didaktischer Theoriebildung, sondern auch von praktischer Relevanz für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden. In seiner Zeit als Dozent an der Pädagogischen Hochschule Hannover hatte sich für ihn in der gemeinsamen Analyse von Unterrichtsstunden, die Studierende im Rahmen von Praktika gehalten hatten, vielfach gezeigt, dass der Kern des Gelingens oder Misslingens in guter oder mangelnder Strukturierung der Unterrichtsinhalte gelegen habe. Diese Aussage liest sich als Plädoyer für eine wissensbasierte Ausbildung von Lehrpersonen, die im Diskurs, aber erst seit dem Ende der 80er Jahre, insbesondere initiiert durch die Schriften Schulmans, eine zentrale Rolle spielen sollte und heute als Kern kompetenzorientierter Forschungsprojekte zur Lehrerbildung gilt. Das Konzept der kategorialen Bildung war der geisteswissenschaftlichen Maxime verpflichtet, erziehungswissenschaftliche bzw. didaktische Theorie solle zugleich Theorie der Praxis und für die Praxis sein. Klafki ist dieser Maxime wie wohl kaum ein anderer schulpädagogisch ausgerichteter Erziehungswissenschaftler gefolgt. Seine Schriften, insbesondere die früheren, sind von einer Vielzahl von Beispielen durchzogen, die den jeweils in Frage stehenden theoretischen Sachverhalt auch für in der Praxis stehende Lehrpersonen konkretisierten. Diese Fähigkeit und ich würde auch sagen, dieser Mut zur Konkretisierung stehen für den ersten Teil des von Schulman in Erinnerung gerufenen Zitats George Bernard Shaws, He who can, does. Viele andere erziehungswissenschaftliche Publikationen scheinen dagegen eher dem zweiten Teil des Zitats zu folgen. He who cannot, teaches. Ich überschlage den sechsten Punkt aus Zeitgründen. Dazu habe ich aber auch indirekt schon einiges gesagt. Klafkis Rezeption und Kritik tradierter bildungstheoretischer Vorstellungen hat für die heutige Zeit immer noch hohe Relevanz, denn diese überkommenen Vorstellungen sind keineswegs überwunden, sondern blühen von Zeit zu Zeit in Gestalt schillerndster Wiederbelebungsversuche neu auf. Ich beschränke mich auf zwei Beispiele, die für eine Reanimation der Theorie der methodischen Bildung und der Theorie der funktionalen Bildung stehen. Die Theorie der methodischen Bildung ist zum Beispiel durch das Methodentraining nach Klippert wieder zu entsprechender Beachtung gekommen. Dort heißt es, der spezifische Bildungswert des Methodenlernens liege im Gewinn persönlicher Autonomie und Handlungskompetenz des Schülers. Denn in dem Maße, wie sich sein Methodenrepertoire erweitert und festigt, wächst auch seine Selbststeuerungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit und damit auch seine Mündigkeit. Soweit Klippert. Weitaus abenteuerlicher sind moderne Verheißungen zur Kräftebildung. In einem Online-Familienhandbuch findet man unter dem Stichwort Kreativitätstraining ein vehementes Plädoyer für Kreativität als Schlüsselqualifikation für die Zukunft. Gestützt auf die anthropologische Prämisse, ich zitiere, in der Anlage ist Kreativität durchaus in jedem Menschen vorhanden. Manchmal lauert sie dort allerdings wie ein verborgener Schatz. Dieser Schatz sei aber mehr oder weniger mühelos zu heben, wie die Empfehlungen der Autorin bekunden, wenn es etwa heißt, ermutigen Sie Ihr Kind, um die Ecke zu denken. Oder lassen Sie sich von Ihrem Kind beim Erforschen und Erfinden anstecken. Probieren Sie gemeinsam aus, was passiert, wenn Sie ein Stück Papier und Wasserfarben in die Salatschleuder packen und dann drehen. Gegenüber solchen Verheißungen kommt Klafkis Forderung nach kategorialer Bildung eher bieder daher, denn der gebildete Laie muss sie sich doch vorrangig durch harte geistige Anstrengung und auf einem langen, steinigen Weg zur Mündigkeit erwerben. Eine Minute für ein Schlusswort. Wenn ich eingangs die gewagte Frage aufgeworfen habe, ob die neuere Bildungskonzeption Klafkis gegenüber der älteren die erfolgreiche gewesen sei und damit auf den bildungspolitischen Kontext der späten 60er Jahre verwiesen habe, da muss abschließend zur Vermeidung von Missverständnissen hinzugefügt werden, dass auch sein älteres Bildungskonzept alles andere als unpolitisch war. Es sei explizit auf die Mitmenschlichkeit, die Sozialität und auf die politische Existenz des Menschen bezogen und orientiere sich an der Idee einer demokratischen, mobilen Gesellschaft der Gleichberechtigten und Gleichwertigen. Bildender Unterricht müsse daher auf harmonistische und perfektionistische Leitbilder verzichten und über die Grenzen des heimatlichen und der nationalen Kultur und Geschichte hinaus auch die Auseinandersetzung mit weltumspannenden Fragen anregen. Diese beispielhaften Formeln stehen für die Kontinuität im bildungstheoretischen Denken Wolfgang Klafkis, denn dafür ließen sich viele Entsprechungen im neueren Allgemeinbildungsverständnis finden. Vielleicht liegt gerade in dieser Kontinuität ein wesentlicher Grund für die hohe Anerkennung Klafkis, die im Zeitlebens von Kolleginnen und Kollegen entgegengebracht wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.